Es war ganz wichtig für uns, bei dieser wichtigen Folge, vor allem bei diesem wichtigen Thema, jemand komplett Neutrales zu haben. Also sprich, jemand, der nicht mehr im Job tätig ist, sondern in Rente und absolut neutral über Versicherung sprechen kann und nichts verkaufen möchte und kein Marketing macht, sondern zu 100% neutral ist. Also wir haben darüber gesprochen, welche Versicherungen für dich als Bauherr wichtig sind.
Aber auch welche unnötig sind. Dann haben wir darüber gesprochen, was es für verschiedene Versicherungen gibt, was diese bedeuten und ob man sie wirklich braucht.
Wir haben mit dem Host Peter Stein gesprochen. Er selber will Host genannt werden. Rein in die Folge und ganz viel Spaß. Wie wichtig ist denn eine Versicherung für einen Bauherr für die eigenen vier Wände?
Ja, die meisten Bauherren bauen nur einmal im Leben und geben einmal im Leben einen Betrag aus, 400, 500, 600.000 Euro. Und wenn der durch ein äußeres Ereignis oder durch ein Ereignis in den Sand gesetzt wird, dann ist es für die Leute Existenzbedrohung. Vor dem Hintergrund ist eine Versicherung mega wichtig für den Bauherrn.
Wir sind jetzt auch mal gespannt, auf welche Themen wir alle noch eingehen werden. Das wird eine richtig gute, interessante Folge. Aber bevor wir loslegen, ist ja immer wichtig zu wissen, mit wem haben wir es denn zu tun. Horst, wer bist du? Erzähl mal, warum haben wir dich zum Podcast eingeladen?
Ja, ich heiße Horst-Peter Stein. Ich bin seit 45 Jahren in der Versicherungsbranche tätig. Also schon ein bisschen ein älteres Semester. Mittlerweile auch schon formell im Ruhestand und habe mich eben die ganze Zeit eben um Versicherungsschutz gekümmert, im Versicherungsvertrieb gekümmert, um Gewerbeversicherung, Privatversicherungen. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich mir da eine gewisse Expertise in dem Bereich in den letzten vier Jahrzehnten angeeignet habe.
Wir werden dich testen. Aber willst du Horst einfach nur genannt werden oder Horst Peter?
Nehmen wir Horst, ist okay. Horst
perfekt. Ist okay. Wie bist denn du eigentlich selber zu dem Thema Versicherung gekommen?
Ach, ich bin ja obwohl ich jetzt in Berlin wohne, bin ich ja ursprünglich aus Stuttgart und es hat sich eben damals so ergeben, dass ich bei der Württembergischen Versicherung, dem großen Platzhirsch in Stuttgart, eben damals eine Ausbildung gemacht habe und obwohl ich dann in jungen Jahren auch mal wieder weg wollte aus der Branche, hat es dann nie ganz geklappt, beziehungsweise ich wollte es dann auch nie mehr. Also im zweiten Step wollte ich es dann auch nicht mehr und insoweit bin ich dann geblieben. Ich habe die meiste Zeit war ich bei einem Versicherungsmakler oder bei Versicherungsmaklerunternehmen tätig, also im Versicherungsvertrieb, was mir große Freude und großen Spaß gemacht hat. Der Kontakt mit Menschen, die Zusammenarbeit, die Problemlösung, die aufgetreten sind, das war toll.
So muss es sein. Vier Jahrzehnte, das ist echt wahnsinnig lange Zeit. Älter als wir zwei sind. Ich wollte gerade sagen, als wir zwei zusammen sind, aber nee, das passt nicht mehr so. Aber jetzt wollen wir ja hauptsächlich heute auf die Themen eingehen. Welche Versicherung braucht man als Bauherr? Welche Versicherung braucht man für sein Eigentum, für sein Haus? Ja, vielleicht das auch als direkt erste Frage. Was sagst du, was sind wirklich die notwendigsten und wichtigsten Versicherungen für Haus und vielleicht auch Hausratsversicherung, vielleicht auch ein Bestandteil davon?
Ja, also wenn man zunächst mal unterscheidet, was man für den Bau benötigt, dann oder anders gesagt, sowohl für Haus oder wie auch für sonstige Leben, ist immer eine Haftpflichtversicherung ganz wichtig. Haftpflichtversicherung, man haftet nach dem Gesetzbuch, nach dem bürgerlichen Gesetzbuch, im Grunde nach in unbegrenzter Höhe für Schäden, für die man verantwortlich ist. Verantwortlich ist man entweder, dass man was gemacht hat oder etwas unterlassen hat, was beim anderen zu einem Schaden geführt hat. Schaden heißt Personenschaden oder Sachschaden geführt hat. Und das kann natürlich schon sehr, sehr teuer werden, wenn man in unbegrenzter Höhe haftet. Da aus dem Grund ist immer eine Haftpflichtversicherung wichtig. Und in Bezug auf den Bau gibt es die Haftpflichtversicherung für das Grundstück, die Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung, wenn eben aus dem Grundstück eine Gefahr hervorgeht, beispielsweise im Winter nicht gestreut oder irgendwas fällt hinunter und fällt jemanden aufs Auto oder aufs Haupt oder wo auch immer hin, dann ist eben hier so eine Haftpflichtversicherung notwendig, die einem dann eben die Kosten übernimmt. Und das Gleiche oder in Ergänzung oder in Erweiterung gibt es natürlich dann auch für die Eigenschaft als Bauherr, die man dann eben hat. Also auch wenn im Bau irgendetwas jemand anders zu Schaden kommt, dem Grunde nach bin ich als Bauherr nie ganz aus dem Spiel draußen, auch wenn ich ein einen Generalübernehmer und einen Bauträger letztendlich beauftragt habe, damit der mir einen Hausschlüssel fertig hinstellt. Aber auch selbst dann bin ich nie komplett draußen aus dem, wie wir sagen, aus dem Risiko. Aus dem Grund, eine Haftpflichtversicherung immer Nummer eins. Und das Zweite ist, wenn man baut, eben dann eine Bauleistungsversicherung. Das ist so eine Art Kaskoversicherung für den Bau, so ähnlich wie bei einer Vollkaskoversicherung beim Auto. Das heißt also, wenn mit dem Bau irgendwelche unvorhergesehene Schäden passieren, dass das abbrennt oder dass ein Sturmschaden den Rohbauer beschädigt oder dass eine Überschwemmung kommt oder solche Sachen, dann ist eben so eine Bauleistungsversicherung wichtig und notwendig. Und der Clou, finde ich, ist, beide Versicherungen kosten, zumindest gemessen an der Bausumme, die man in der Regel hat, eigentlich nichts. Also ein bisschen was kosten sie, aber es ist wirklich minimal, die Beiträge, die dafür aufgerufen werden.
Die Haftpflichtversicherung, ist es dann die normale Privathaftpflicht oder ist das so eine sogenannte Bauherrenhaftpflichtversicherung? Also muss ich die getrennt nochmal davon abschließen?
In der Privathaftpflichtversicherung sind zwar, in den gängigen Privathaftpflichtversicherungen sind kleine Baumaßnahmen, wenn man irgendeine Gartenhütte irgendwo baut oder sowas mitversichert. Also ist meistens gedeckelt mit der Bausumme bis zu irgendeinem Betrag, 20.000, 50.000 Euro. Aber wenn man eben, ich sage mal in Anführungsstrichen, richtig baut, also sich ein Eigenheim hinstellt oder was Größeres, dann benötigt man schon eine eigenständige Bauherrenhaftpflichtversicherung. Dafür zahlt man dann auch nur eine Einmalprämie, also sprich, die zahlt man nur so lange, bis eben dass der Bau fertig ist und übergeben ist.
Okay, also richtet sich nicht an dem Bauwert oder an irgendeinem, was auch immer, Grundstückswert oder so, sondern tatsächlich, das ist eine Einmalsumme unabhängig von der...
Okay. Ist eine Einmalsumme, die da letztendlich... Am Bauwert richtet sich die Bauleistungsversicherung, die ist davon abhängig, wie großvolumig der Bau ist. Ne?
Die Bauleistungsversicherung, deckt die dann tatsächlich nur Schäden ab, die, sage ich mal, durch die Umwelt passieren oder auch Schäden, die jetzt ein Handwerker zum Beispiel verursacht oder die auch im Nachhinein, wenn ein Handwerker... Ein Rohr ist nicht dicht und ich habe einen Wasserschaden. Deckt es das auch noch ab oder geht es dann schon wieder?
Ja, jetzt wird es ein bisschen versicherungstricky, sage ich mal, wie es halt häufig dabei Versicherungen so ist. Auf der einen Seite ist es so, der Pfusch am Bau wird über die Bauleistungsversicherung nicht abgedeckt. Das muss man also klar sagen. Aber natürlich gibt es Schäden, wo man eben beispielsweise, ich baue selbst und habe jetzt also keinen Bauträger oder Generalübernehmer, sondern ich habe jedes Gewerk einzeln vergeben und ein Handwerker war da, hat beispielsweise einen Estrich verlegt und ist fertig und dann komme ich am nächsten Tag hin oder am übernächsten Tag und sehe, dass jemand mir in den frisch verlegten Estrich reingetreten ist. Dann ist es natürlich schon, also ich unterstelle mal, ich weiß jetzt nicht, wer es war. Na, wenn ich es weiß, wie es wäre, kann ich den Schadenersatzpflicht dich machen und kann sagen, du musst mir das jetzt bezahlen. Aber wenn ich es nicht weiß, wer es war, kann ich mich dann eben an die Bauleistungsversicherung wenden und sagen, ja, also da ist das jetzt passiert und dann übernimmt die das auch. Also insoweit ist es eben in solchen Fällen, die eben unvorhergesehen sind, übernimmt das dann auch die Bauleistungsversicherung.
Wenn ich jetzt selber zum Beispiel als Bauherr den Schaden verursache, also zum Beispiel E-Strich ist gelegt, ich laufe rein, wie kann ich damit umgehen?
Ja, also ich sag mal, wie bei jeder Versicherung ist der Vorsatz, vorsätzlich herbeigeführte Schäden ausgeschlossen, Art 1. Und das andere sind eben sogenannte grob fahrlässig herbeigeführte Schäden. Also hier werden wir dann schon tendenziell in diesem Bereich sein. Auch da gilt zunächst mal Versicherungsschutz. Die Versicherung kann allerdings, wir sagen dazu, quoteln. Also sie kann quasi kürzen die Entschädigungsleistung nach der Schwere der Schuld. Also hätte ich es klar sehen müssen oder war es eben eine Verkettung unglücklicher Umstände, wo ich halt nur da eben versehentlich dann letztendlich da diesen Schaden verursacht. Hängt so ein bisschen da dann eben von den Umständen ab.
Jetzt hast du vorhin schon mal den Begriff Kaskoversicherung genannt. Man hört es so oft, aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was es ist.
Gute Frage.
Also Kaskoversicherung ist ein Begriff wo eben Sachen versichert sind, ganz allgemein. Gängig ist er ja in der Autoversicherung, wo eben die Sache Kfz versichert ist, gegen bestimmte Schäden in Teilkaskoversicherung, Feuer, Diebstahl, Sturm etc. und eben Vollkaskoversicherung, dann eben Unfall und mutwillige Beschädigung noch dazu. Also sprich gegen eine Vielzahl von Schäden, die zwar definiert sind, aber gegen eine Vielzahl von Schäden, dass eben da die Sache dann versichert ist. Das heißt, wenn die zerstört wird oder in Teilen auch bei Abhanden kommen, bei Diebstahl, dass dann eben die Versicherungsgesellschaft leistet und für Ersatz sorgt. Und so ist es eben hier auch. Häufig ist eben der Begriff Kaskoversicherung ein bisschen eingebürgerter durch die Autoversicherung im Sprachgebrauch der Versicherungsnehmer, wie wir sagen, oder der Versicherungskunden, wie wir sagen, sodass eben hier gern als beispielhaft auch für die Bauleistungsversicherung das Wort Kaskoversicherung verwendet wird. Ist jetzt nicht juristisch gemeint, sondern mehr als zur Verdeutlichung, um was es hier letztendlich geht.
Das heißt, Bauleistungsversicherung ist sozusagen die Kfz-Versicherung beim Bau.
Genau, so kann man das sagen, genau.
Sehr gut. Genau, dann wären das ja aber tatsächlich die zwei Versicherungen, wo man sagt, das sollte man schon machen auf jeden Fall, wenn man jetzt baut oder renoviert, saniert.
Die sollte man auf jeden Fall machen. Natürlich ist, wenn man baut, hat man natürlich ganz auch entsprechende Veränderungen in den Lebensumständen. Natürlich sollte man überlegen, wenn ich, je nachdem, wie ich eben die Finanzierung gestalte, dass ich meine Familie absichere, wenn mir was passiert. Man geht großen Betrag an Schulden auf. Und was ist, normalerweise geht man dann davon aus, dass man dann das Haus in, was weiß ich, 20, 25 Jahren, 15 Jahren, wie auch immer, dann eben abbezahlt hat. Aber was passiert ist, wenn nach fünf Jahren ein schwerer Arbeitsunfall oder ein Unfall erleidet und man stirbt oder man ist arbeitsunfähig. Nein, solche Sachen sollte man schon auch denken, ist aber letztendlich aus meiner Sicht ein Thema für die Personenabsicherungsplanung. Also wie mache ich es mit Rentenversicherung etc. Aber da sollte man, wenn man baut, sollte man an diese Themen unbedingt eben auch dran denken und dann gegebenenfalls eine Risikolebensversicherung, die normalerweise auch vergleichsweise günstig sind, dann eben auch mal ins Erwägen mitzunehmen. Ne?
Ja, das wäre dann tatsächlich die Risikolebensversicherung oder ich habe jetzt als erstes mal gedacht, so eine Berufsunfähigkeitsversicherung.
Auch Risikolebensversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, ja.
Genau. Okay, also genau. Das wären schon auch Versicherungen, wo du sagst, gerade wenn man Eigentum besitzt oder wenn man baut, dass man die auf jeden Fall mitnimmt.
Ja, ich würde es jetzt hier im Argument jetzt hier für unsere Sendung jetzt hier eben dazu sehen, wenn ich eben einen großen Betrag an Schulden aufnehme, der mich eben, was für mich neu ist und wo ich eben sage, wenn ich ausfall, wer übernimmt dann die Schulden? Muss dann die Familie aus dem Haus ausziehen? Droht eine Zwangsversteigerung etc. etc. Also ich sehe es mehr von der Seite aus. Natürlich ist es auch notwendig, dies von der prinzipiellen Absicherungsseite zu sehen, die jeder von uns sich, diese Fragen sollte sich jeder von uns mal stellen, das ist ganz klar. Aber hier jetzt für unser Thema natürlich hier ganz speziell, wenn man baut, sollte man sich diese Fragen und in diese Prüfungen auch vornehmen, unbedingt.
Mega wichtig, ja, ganz wichtige Punkte. Was auch wichtig ist oder was man auch immer wieder so hört, in der Versicherungsbranche gibt es ja auch viele, ich nehme das Wort eigentlich nicht gerne im Mund, aber so die schwarzen Schafe, ja, wo man dann auch weiß, okay, da werden vielleicht auch Sachen irgendwie einem untergejubelt oder so. Deshalb war es auch uns, you und mir, ganz wichtig, dass wir da jemanden haben, der neutral ist, der perfekt mit dir jetzt, dass du da schon Rentner bist und nicht gebunden bist an irgendein Unternehmen. Das war uns ganz wichtig. Aber sag schon, da gibt es tatsächlich Hinweise, wo ein Bauherr, wo die Antennen angehen müssen, wenn eine Versicherung mit den und den Versicherer mit den Themen ums Eck kommt und sagt, naja gut, das braucht man eigentlich nicht. Wüsstest du da was?
Es läuft auch in Richtung Absicherung, Risikolebensversicherung hinaus. Es gibt diese Restschuldversicherungen. Die werden gerne von den finanzierenden Unternehmen für relativ teures Geld mit Angeboten, teilweise auch mit Druck mit Angeboten an die Kreditnehmer, die den Kredit übernehmen. Von der Seite aus, da würde ich eher mal, die sind häufig sehr überteuert, da würde ich zunächst mal zumindest beim ersten Angebot davon Abstand nehmen, um dann eben zu gucken, ob man das Ganze beispielsweise mit einer Risikolebensversicherung besser lösen kann, als wie mit so einer ja, sogenannten Restschuldversicherung.
Was heißt das genau, Restschuldversicherung? Oder was ist
also das ist letztendlich auch eine Risikolebensversicherung, die aber eben noch enger an den Kredit angepasst ist. Die, je mehr man eben getilgt hat, desto weniger ist dann der die Versicherungssumme, die dann da ist. Das kann natürlich schon Sinn machen. Es ist nicht prinzipiell, letztendlich zu verwerfen, das Ganze. Okay. Allerdings ist meine Empfehlung hier eher eben eine, ich sage mal, eine konventionelle Risikolebensversicherung zu prüfen, die jetzt eben nicht so eng an den Kredit ist. Der Grund ist einfach der, diese Restschuldversicherung hat sich eingebürgert, dass die mega teuer sind und deutlich teurer als wie eben eine normale Risikolebensversicherung von dem Hintergrund. Obwohl der Absicherungsgedanke genauso wichtig ist, ist er eben von der Herangehensweise eben über eine Risikolebensversicherung aus meiner Sicht günstiger.
Okay, ja, dann hätten wir doch da eine, wo man drauf verzichten könnte oder kann, ja.
Also zumindest in der Form drauf verzichten, genau.
Wie sieht es denn aus mit einer Rechtsschutzversicherung? Weil tatsächlich, wenn man jetzt irgendwie Probleme beim Bau hat und sich der Gewerkedienstleister, der vielleicht seine Aufgabe nicht so ganz gut gemacht hat, wenn man da irgendwie in Streitigkeiten kommt, sagst du Rechtsschutz generell sinnvoll, wobei ein Rechtsschutz ja auch immer unterteilt ist. Es gibt ja verschiedene Rechtsschutzversicherungen, je nachdem, ob es jetzt keine Ahnung, Kfz, glaube ich, gibt es. Dann gibt es auch Richtung Arbeitsschutz was. Und ich weiß jetzt gar nicht, wo die Bauthemen reinfallen.
Ja, also die Bauthemen, es gibt im Grunde nach so sogenannte Privatrechtsschutzversicherungen oder Familienrechtsschutzversicherungen. Bei den Rechtsschutzversicherungen haben wir ein Problem. Da ist der Baubereich zum großen Teil ausgeschlossen. Bei den allermeisten Anbietern, bei den allermeisten Standardanbietern ist alles, was mit Bau zu tun hat. Das geht schon los, wenn das ein Thema ist, Erschließungsmaßnahmen, Planfeststellungsmaßnahmen etc. Bis hin, also alles, wenn man Streitigkeiten mit der Behörde hat für das Grundstück, damit man das entsprechend einmessen kann etc. Bis hin auch zu den Handwerkerleistungen schließen die Rechtsschutzversicherungen diese Schäden aus. Immer dann, wenn der Handwerker eine Arbeit macht, die letztendlich eine Baufreigabe, also wo die quasi den roten Punkt benötigt, dann sind die Rechtsschutzversicherungen draußen. Wenn ich jetzt quasi ein Haus habe und ich tue einen Maler beauftragen und der macht mir einen Schaden und ich will Schadenersatz von ihm haben, das kann ich über eine Privatrechtsschutzversicherung durchführen. Das funktioniert, da brauche ich keinen roten Punkt. Aber das klassische Bauen sind die Rechtsschutzversicherungen außen vor. Es mag die Märkte, auch die Versicherungsmärkte sind auch hier stetig im Wandel. Es mag Angebote geben, die das mitversichern. Da muss man dann halt im Einzelfall den Markt beackern. Die sind aber dann natürlich in dem Fall natürlich auch vergleichsweise teuer.
Das heißt, da muss man schon genau hingucken, was man da...
Da muss man dann gehen. Ja. Aber ich sage mal, ich würde mal sagen, bei 90-95% aller Angebote, die es für Rechtsschutzversicherungen gibt, ist der Baubereich ausgeschlossen. Von der Seite aus ist die Rechtsschutzversicherung für den Bauherrn, für die Bauherrin tendenziell keine Empfehlung.
Okay. Jetzt habe ich nochmal eine Frage zum Vorgehen, weil damals, als wir hier renoviert haben, waren damals ja schon die Fenster eingebaut und dann hat der Handwerker, der draußen das Balkongeländer weggemacht hat, mit der Flex gegen die Glasscheibe geflext. Und dann war natürlich die Glasscheibe mit so feinen Spänen kaputt. Ich habe es gesehen und habe es dann auch dem Handwerker gesagt und seine Versicherung hatte das ja damals auch übernommen gehabt, den Schaden. Nur tatsächlich mit der Schadensmeldung war das irgendwie ein bisschen für mich zumindest überraschend, weil, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, korrigiere mich da gern, musste ich das der Versicherung von dem Handwerker damals, glaube ich, melden irgendwie oder da das Angebot einreichen. Da dachte ich nämlich immer, das muss dann alles der Handwerker machen, der auch den Schaden verursacht hat. Wie ist denn da die normale Vorgehensweise?
Ja, also es ist zunächst mal so, du hattest den Schaden und du hattest das Interesse, dass dir der Schaden ersetzt wird. Du hast dich um die Schadensbehebung gekümmert, du hast eine Rechnung bekommen und hast dann die Rechnung eingereicht. Ob du jetzt die Rechnung über den Handwerker einreichst und dem Handwerker sagst, formell hättest du sagen können, Handwerker, hier hast du die Rechnung, gib mir das Geld. Hättest du sagen können, hättest du auch einen Rechtsanspruch drauf gehabt. Der Handwerker hat halt dann gesagt, ich habe dafür eine Haftpflichtversicherung. Und gibt es dann an die Haftpflichtversicherung weiter. Und so wurde quasi der, der Weg über die Haftpflichtversicherung über den Handwerker zur Versicherung abgekürzt. Und insoweit kann man sowas machen, aber da gibt's jetzt keine, über den Weg jetzt keine bestimmte juristische Vorgabe. Das Regularium war der, du hattest den Anspruch gegen den Handwerker. Wenn der Handwerker eine Haftpflichtversicherung hat, ist es gut. Wenn es er dann an seine Haftpflichtversicherung weitergibt, dann übernimmt die das, beziehungsweise hier wurde halt nur der Weg abgekürzt über den. Das kann vielleicht mal, aber das würde jetzt vielleicht einen Tick zu weit finden, aber nur ganz kurz, das kann vielleicht mal eine Rolle spielen, wenn der Handwerker in seinem Vertrag, in seiner Haftpflichtversicherung für eine Selbstbeteiligung hat, dann zahlt die Versicherung quasi 150 oder 500 Euro oder wie auch immer eben nicht. Das müsste dann aber der Handwerker dir dann erstatten, weil du hast natürlich den Anspruch nicht, also in voller Höhe gegen den Schadenverursacher und nicht abzüglich seiner Selbstbeteiligung, die er in seinem Haftpflichtversicherungsvertrag hat. Das ist klar. Ne?
Aber es ist nicht so, dass die zwei Handwerker, also der Schadensverursacher und der,
der Glaser,
genau, die müssen das nicht miteinander ausmachen, sondern das muss tatsächlich, da hat dann der Bauherr. Nein. Weil klar, als Bauherr ist das mega ärgerlich, man hat tausend Dinge zu tun, dann kommt noch sowas dazwischen, dann muss ich mich auch noch um die Abwicklung sozusagen kümmern, aber das ist einfach so.
Das ist so, wenn es der Glaser übernimmt, sich direkt mit dem, dann ist es eine Serviceleistung, aber er ist dazu nicht verpflichtet. Ne?
Jetzt gehen wir mal davon aus, es hat alles geklappt beim Bauen, man hat keine Versicherung gebraucht, jetzt wohne ich in meinem Haus und jetzt, was braucht man also, da zum Beispiel? Also gerade jetzt Richtung Wasser, Sturm, Feuer, was es alles
gibt. Vielleicht zwei Sätze dazu und dann gleich zur Überleitung. Also die Bauleistungsversicherung geht so lang, bis eben das Grundstück übergeben wird und man es nutzt. Oder die Bauabnahme erfolgt, je nachdem. Da gibt es so paar verschiedene Zeitpunkte, im Zweifelsfall gilt ja früheste, der zuerst genannte Zeitpunkt. Ein Punkt in der Bauleistungsversicherung ist, die hat zumindest im Standardbereich die Gefahr Feuer nicht mitversichert. Also wenn eben der Rohbau abbrennt, ist es im Standardbereich nicht mitversichert. Man macht es deshalb, weil man als Bauherr die Möglichkeit hat, eine sogenannte Feuer-Rohbau-Versicherung bereits über die künftige Wohngebäudeversicherung zu wählen. Die ist dann aber kostenfrei. Also man bestimmt dann quasi die Wohngebäudeversicherung für, sagen wir mal, Nachbau. Sagen wir mal, ich habe ein Jahr Bauzeit für die Zeit nach diesem Jahr und hat aber die Zeit bis zu dem Übergabe kostenfreien Versicherungsschutz über die bereits gewählte Wohngebäudeversicherung für die Gefahr Feuer. Damit sind wir eben schon bei dem, was man braucht. Also man wird dann quasi schon von vornherein in die künftige Wohngebäudeversicherung schlittert man quasi hinein, die natürlich mega wichtig ist, keine Frage, aber da ist man dann eben automatisch dann in der Wohngebäudeversicherung mit dabei. Wenn man das im Einzelfall mal nicht möchte, weil man sagt, okay, ich will mich mit der Wohngebäudeversicherung jetzt noch nicht entscheiden, was ich im nächsten Jahr für eine Wohngebäudeversicherung vereinbare, kann ich das allerdings dann gegen Prämie auch über die Bauleistungsversicherung machen. Das kostet aber in der Bauleistungsversicherung dann einen Zuschlag. Aber es geht. Das nur mal am Rande verwendet. Na, gut, dann sind wir bei der Wohngebäudeversicherung, wo ich eben das Haus zunächst mal im Standardbereich gegen die wichtigsten Gefahren Feuer, Leitungswasser, Sturm und Hagelschäden versichert habe. Das ist zunächst mal das, was so gängig angeboten wird. Und seit ein paar Jahren kommt natürlich dann als weiterer Punkt noch dazu dieser Bereich dieser sogenannten weiteren Naturgefahren, insbesondere Überschwemmung. Jetzt seid ihr ja in Baden-Württemberg. Das ist eine ganz verrückte Geschichte, dass eben diese der Versicherungsschutz für Überschwemmungsschäden bis 1994, ist jetzt auch schon 30 Jahre her, bis 1994 in Baden-Württemberg eine Pflichtversicherung. Also man musste in Baden-Württemberg war bis 94 eine Pflichtversicherung Feuer, Sturm, Hagel und Überschwemmung. Nur Leitungswasser konnte man, wenn man wollte, versichern. Die anderen Gefahren waren eine Pflichtversicherung. Und aus dieser Zeit ist es, wie das dann eben dieses Zwangsmonopol, wie das damals hieß, eben ausgelaufen ist 1994. Dann wurden die Versicherungsverträge fortgeführt von Allianz und Co., wie sie halt alle heißen. In Baden-Württemberg ist es so, dass wir immer noch einen sehr hohen Anteil an Gebäudeversicherungen haben, die das Überschwemmungsrisiko oder wie wir sagen, die sonstigen Elementarschäden oder Naturgefahrenschäden, jetzt verschiedene Worte für den gleichen Sachverhalt, dass die alles mit inkludiert haben. In anderen Teilen Deutschlands ist es bei weitem nicht so. Wir denken ans Ahrtal oder an teilweise auch an Ostdeutschland, wo einige Schäden in den letzten 10, 20 Jahren waren, wo eben sehr hohe Überschwemmungsschäden waren, die eben dann teilweise auch nicht versichert waren, weil eben das eben nicht so üblich war oder nicht die Durchdringung nicht so sehr da war. Also insoweit Feuer, Wasser, Sturm und die sonstigen Naturgefahren. So sollte mittlerweile ein Wohnhaus versichert sein.
Und damit ist aber nur das Wohnhaus versichert und nicht das, was drinsteht.
Richtig.
Richtig?
Richtig. Ja. Und das, was drinsteht, das ist dann die Hausratversicherung. Da gelten zunächst mal die gleichen Gefahren. Feuer, Wasser, Sturm und Naturgefahren plus der Einbruch. Also wenn eingebrochen wird und geklaut wird, dann hat man eben hier noch, das sind die Gefahren, die über die Hausratversicherung abgedeckt sind.
Ja. Bei der Hausratsversicherung gibt es da sind natürlich irgendwie die ganzen Rechnungen oder sonst was irgendwie sich zu dokumentieren, weil wenn es weg ist oder kaputt ist, dann muss ich doch irgendwie nachweisen können, das hat Betrag X gekostet.
Absolut. Also absolut zu empfehlen, Rechnungen zu dokumentieren, vielleicht auch einmal mit dem Handy durch die Wohnung oder durchs Haus gehen und einfach mal mit einem Film aufzunehmen, wie wohne ich. Na? Also zunächst mal ganz allgemein, dann eben auch wenn ich besondere TV-Anlagen habe, Fernseher habe, Computer habe, wenn ich Schmuck habe, wenn ich sonstige höherwertige Gegenstände habe, unbedingt einfach mal aufnehmen, gerne muss nicht Bilder sein, gerne mit einem Film, über Videofilm, über im Handy und diese Datei dann eben beiseite packen, so dass sie eben mit einem Schadenfall nicht zu Schaden kommt, dass man die vorholen wieder kann, um dann eben seinen Schadenfall, wenn ein Großschaden eintritt, also Feuerschaden oder meistens ist es der Feuerschaden, der Elementarschaden, also der Großschaden, der eben elementar reinhaut, dass man das dann eben nachweist. Wenn ich sage nachweisen, ist die meisten Versicherer sind im Schadenfall schon so, dass ich sagen will, ich muss glaubhaft machen. Also natürlich, ich kann nicht immer alles nachweisen bis ins letzte Detail und die meisten Versicherer werden dann auch jetzt nicht da bis ins letzte Detail darauf beharren. Aber ich muss es natürlich glaubhaft machen. Ich muss natürlich schon irgendwo darlegen, irgendwelche Hinweise bringen. Was hatte ich, in welchem Umfang hatte ich, welche Sachen, die jetzt letztendlich weg sind. Und bei Feuerschaden meistens ist es ja dann auch so, dass aus den Brandresten man sich dann schon noch irgendwelche Schlüsse ziehen lassen können, was in welchem Umfang und in welchem Wert vorhanden war, auch wenn es natürlich dann total kaputt ist. Ne?
Ja, nur bei Diebstahl wird es halt wahrscheinlich dann schwierig.
Bei Diebstahl ist das Problem. Von daher, also gerade wenn höherwertige Sachen da sind, Schmuck, aber durchaus auch Kameras oder wie gesagt, irgendwelche TV-Anlagen etc. unbedingt Belege aufheben und eben auch fotografieren oder filmisch irgendwie festhalten. Kann ich nur empfehlen.
Bei Diebstahl fällt mir gerade noch was ein, wenn ich meine Baustelle habe, also jetzt nochmal zurück zur Baustelle und mir wird Werkzeug geklaut, also jetzt privat von mir als Bauherr. Deckt das auch eine? Gibt es wahrscheinlich gar nichts, oder?
Nee, also die Bauversicherungen haben den Diebstahl. Überhaupt ein Punkt ist bei den Bauversicherungen, dass man eben ein bisschen schaut, dass eben der Diebstahl fest verbauter Teile mitversichert ist, ist eigentlich Standard in den meisten Versicherungen, aber auch nicht selbstverständlich. Das heißt also, Heizkörper sind schon fest montiert und dann nachts bricht einer ein und klaut die Heizkörper oder einen Heizkessel oder sowas. Also, dass eben solche Sachen über die Bauleistungsversicherung mitversichert sind. Bei Werkzeugen schließen die Gesellschaften aus.
Hast du irgendwie so ein Praxisbeispiel, was bei dir so im Kopf hängen geblieben ist über deine langen Jahre, die du Erfahrung gesammelt hast? Wo ist der Fall, der ist mir echt im Kopf geblieben, weil der war einfach besonders.
Ja, also es gibt so ein hier und da Schäden. Was mir eben für den privaten Bereich einfällt, also zwei Sachen. Einmal für den Bereich Hausrat oder Gebäudeversicherung ist eine extrem unterschätzte Gefahr ist, sind die Ladegeräte, auch die Handy-Akkuladegeräte, diese Lithium-Ionen-Akkus, die werden extrem heiß, werden immer wieder und laufen immer wieder Gefahr, dass sie also Wohnungs- und Hausbrände letztendlich auslösen können. Da sind wir Schäden, habe ich Schäden natürlich im Gedächtnis und das ist aber etwas, was man sehr unterschätzt hat in den letzten Jahren. Sollte man also jetzt nicht Akkulade jetzt nicht groß unbeaufsichtigt machen, so nach dem Motto, ich hänge jetzt das Handy mal dran und dann bin ich mal weg, sondern dass man da möglichst eben irgendwo mit dabei bleibt. Das halte und vielleicht auch nicht den Stecker in der Steckdose lässt ohne Handy. Ne? Also dass man den eben auch rausnimmt und dass das eben, also da kann ich letztendlich nur empfehlen. Das wäre eben Thema Gefeuer, Hausrat. Ansonsten haben wir natürlich jedes Jahr zu Weihnachten die Kerzenschäden, dass wir was brennt und übers Jahr hinweg irgendwie auch die Küchenschäden, dass eben, wenn Fett brennt, dass man eben das nicht mit Wasser löscht, sondern dass man das eben anderweitig versucht zu ersticken, dass die Flammen, also Wasser löschen, ist glaube ich, das Falscheste, was man da machen kann. Mhm. Ansonsten sind mir immer im Gedächtnis, und das ist auch das, was du vorhin auch schon sagtest, in einem anderen Zusammenhang, die Haftpflicht, Privathaftpflichtschäden, Privathaftpflichtversicherung gehört ja letztendlich auch immer wieder mit dazu, im Gedächtnis, dass die Kunden, wenn ein Schaden eingetreten ist, insbesondere mit Kindern ein Schaden eingetreten ist, dass sie sich immer versuchen, sich ja extrem günstig darzustellen. So nach dem Motto, ich habe ja alles richtig gemacht, war halt irgendwie ein sehr unglücklicher Umstand. Und wir haben halt zumindest in den Grundbedingungen, teilweise gibt es andere Versicherungsbedingungen, die da weitergehender sind, aber in den Grundbedingungen ist es halt so, dass die Haftpflichtversicherung sich auf die gesetzliche Grundlage beruft und Kinder unter 7 Jahren haften eben nicht, egal was sie anstellen, und Eltern haften nicht automatisch, wenn ein Kind einen Schaden verursacht hat, sondern nur dann, wenn sie die Aufsicht verletzt haben. Und ob sie die Aufsicht verletzt haben, das hängt dann wieder vom Einzelfall davon ab. Also insoweit gibt es durchaus Schäden, dass Kinder unter 7 Jahren einen Schaden verursachen, wo dann nach dem Gesetzbuch niemand haftet. Das Üble ist halt dann, dass häufig diese Schäden von Kindern in der Nachbarschaft oder im Freundeskreis oder letztendlich passieren, wo die Eltern dann halt doch wollen, dass der Schaden bezahlt wird. Und von daher, ohne dass man, du hast es vorhin richtig gesagt mit den schwarzen Schafen, ohne dass man Falschaussagen macht, ohne dass man der Versicherung irgendwas sagt, was nicht richtig ist. Bin ich kein Verfechter, noch nie gewesen und sollte man auch nie machen. Aber ich muss mich auch nicht freundlicher darstellen, als ich war. Ich kann auch durchaus sagen, ich habe das Kind mal, keine Ahnung wie alt, wir haben eine Zeit lang halt nicht aufgepasst auf das Kind. Und da ist das halt passiert. Also sprich, dass ich eben eine Aufsichtspflichtverletzung beschreibe und wenn ich die beschreibe und wenn das eben versehentlich passiert ist oder ich das darstellen kann, dann ist die Versicherung eher dazu gezwungen, nach den Bedingungen dann eben auch den Schaden zu bezahlen. Wenn es mal gleichgültig ist, ob der Schaden bezahlt ist, kann ich es auch machen, wie ich will, aber das ist in der Praxis nach meiner Erfahrung eben nicht der Fall, weil meistens ist der Geschädigte von dem Kind häufig jemand, der im Umkreis der Familie sich bewegt. Nachbar, Freund, wie auch immer. Also selten irgendjemand, wo man sagt, okay, dann hast du halt Pech gehabt. das ist etwas, was immer wieder vorgekommen ist in den Jahren.
Ich habe auch schon mal mitbekommen, tatsächlich gerade wegen dem Schaden nochmal, dass im Sommer die Sonne so ins Badezimmer gescheint hat, dass der Spiegel reflektiert hat und im schwäbischen Holzschränkle war dann so ein fetter Brand, also reingebrannt von der Sonne, weil jetzt stell mal vor, die Person wäre eine Woche im Urlaub oder so gewesen, dann brennt es.
Oder stell mal vor, der reflektierte Strahl wäre nicht auf den Holzschrank, der für sich natürlich auch brennbar ist, sondern auf dem Papier oder also auf noch, noch was leicht leichter Entflammbares gefallen. Dann hättest du eben einen Brandschaden gehabt. Allerdings, da muss man natürlich sagen, da sind keinerlei Fahrlässigkeiten für mich erkennbar. Also sprich, die Gesellschaft muss einen derartigen Schaden ohne Wenn und Aber übernehmen. Das ist also vollkommen klar. Also, da kann dir nicht ein Vorwurf irgendwie gemacht werden.
Richtig gut, dass wir auf das wichtige Thema so einen neutralen Blick hatten. Ich fand gerade das Thema wichtig und gut, auch einfach mal mit der Kamera durchs Haus zu laufen und die Gegenstände zu filmen, was man hat. Also gerade auch ganz einfach die Digitalisierung nutzen, die wir doch eh schon haben, oder vielleicht sogar so Listen zu führen oder sonst irgendwie, nehme ich, glaube ich, sogar echt am besten wahr jetzt gerade so in der Folge, wo man sagt, das kann man direkt umsetzen. Vielen Dank für die Einblicke, Horst. Das war ein richtig gutes Gespräch. Danke dafür und danke fürs Zuhören und bis bald.
Ja, gerne. War mir ein Vergnügen. Ich hoffe, dass der oder die andere eine Erkenntnis oder noch eine Information mitgenommen hat. Und wenn ich das noch so sagen darf, ich höre euren Podcast gerne und immer wieder und den höre ich mit großer Freude, auch wenn es nicht um Versicherungsthemen geht und auch wenn ich das ein oder andere nicht verstehe, aber es macht großen Spaß. Macht weiter so. Ne?
Dankeschön. Vielen Dank.
Sehr. Danke dir. Ciao.